das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Das ging schneller, als viele dachten, aber so kurz nach Wladimir Putins Rede bei den Vereinten Nationen zeigt sich jetzt, dass die taktische Vorbereitung der heutigen russischen Luftangriffe in Syrien ablief wie ein Uhrwerk. Die russischen Kampfjets standen auf dem Militärflugfeld der syrischen Stadt Latakia längst bereit. Und heute Vormittag bekam der russische Präsident dann auch von der höheren Kammer des russischen Parlaments, dem sogenannten Föderationsrat in Moskau, freie Hand für Militäraktionen in Syrien. Und wenige Stunden später flogen russische Bomber dann auch die ersten Angriffe. Angeblich auf Stellungen der Terrormiliz des Islamischen Staates. Fest steht: Der Konflikt in und um Syrien hat heute eine neue Eskalationsstufe erreicht. Und das macht ihn ohne Frage noch gefährlicher. Daniel Asche.
Gott helfe uns, rufen sie. Die Stadt ist getroffen. Raketen von MiG-Kampfflugzeugen, mehr als 5 Treffer seien es. Bilder aus dem Internet, sie sollen aus Tablisee bei Homs stammen und die Ergebnisse dessen zeigen, was Russlands Präsident Putin am Morgen bei seinem Föderationsrat beantragt hatte, was gleich genehmigt und dann in die Tat umgesetzt wurde. Luftangriffe gegen den IS in Syrien. Erstens werden wir die syrische Armee ausschließlich in ihrem legitimen Kampf gegen die Terrorgruppen unterstützen. Zweitens, die Unterstützung wird aus der Luft erfolgen, ohne Beteiligung von Bodentruppen. Und drittens wird diese Unterstützung zeitlich begrenzt sein. Schon seit Tagen stehen die russischen Kampfflugzeuge zahlreich auf der Militärbasis im syrischen Latakia bereit. Nun haben sie erste Einsätze geflogen. Doch galten diese wirklich dem Islamischen Staat oder doch der Opposition in Syrien? Wenn wir sagen, wir werden den IS bombardieren, dann wird Moskau wahrscheinlich auch andere Teile der syrischen Opposition bombardieren, die zurzeit vielleicht eine noch größere Bedrohung für das Assad-Regime darstellt. Kürzlich sagte Putin in einem Interview, er wisse nichts von einer echten Opposition in Syrien. Das seien alles Terroristen. Und in der Tat ist das Gebiet in Syrien, in dem das Assad-Regime noch das Sagen hat, nicht mehr groß. Weite Teile des Landes sind in der Hand des Islamischen Staats. Das Gebiet um Homs, dem die Luftschläge heute offenbar galten, gehört dazu nicht. Hier hat, soweit bekannt, die Opposition das Sagen, die gegen Assads Armee kämpft. Galt also der Luftschlag der Russen in Wahrheit ihr? Russlands Verteidigungsministerium dementiert scharf und veröffentlicht im Internet diese Bilder. Es gab 20 Luftangriffe. Munitions- und Waffenlager wurden getroffen, Öl- und Treibstoffreservoirs und andere militärische Ziele. Die Kommandoposten des Islamischen Staats in den Bergregionen wurden vollständig zerstört. Doch auch im Rahmen der Sitzung des UN-Sicherheitsrats wurden Fragen laut, wem die russischen Luftangriffe wirklich galten.
Bisher haben wir keine wirklich belastbaren Hinweise über Ziele und Methoden dieser Luftschläge. Ich hoffe, dass man in Moskau weiß, dass sie ein Eigeninteresse daran haben müssen, jetzt schnellstmöglich selbst für Aufklärung zu sorgen.
Mindestens 27 Menschen seien durch die russischen Angriffe heute getötet worden, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Doch auch das ist in diesem Verwirrspiel um die Wahrheit nicht wirklich zu klären.
Ja, und jetzt zu Ina Ruck in Washington. Ina, nicht nur die Russen, auch die Amerikaner haben in Syrien heute Luftangriffe geflogen. Wird denn in Washington die Gefahr gesehen, ich sag's mal ganz direkt, dass man sich aus Versehen gegenseitig abschießt?
Natürlich hat man die Befürchtung. Einerseits befürchtet man tatsächlich, dass die Flugzeuge sich in der Luft in die Quere kommen könnten, also auch versehentliche Konfrontation. Auf der anderen Seite, aus Sicht der Amerikaner ebenso gefährlich, die Russen könnten willentlich oder nicht Verbündete der Amerikaner bombardieren. Die Russen sagen ja, dass sie auf Wunsch Assads Terroristen bombardierten. Da haben wir dann die Definitionsfrage. Für Assad sind Terroristen auch jene Oppositions- und Rebellengruppen, die die Amerikaner unterstützen, die amerikanische Verbündete sind.
Ina, war man denn im Weißen Haus überrascht, dass Putin so schnell gehandelt hat?
Ich denke schon, ja, obwohl man das so nicht gesagt hat. Aber man muss sich vorstellen, das Ganze ist ja passiert 1,5 Tage, nachdem Putin und Obama sich getroffen haben, 2 Tage gerade mal. Und das magere Ergebnis dieser Gespräche nach langer Zeit, die ersten waren das ja, war aus amerikanischer Sicht auch, dass man gesagt hat, man wolle sich militärisch praktisch abstimmen. Wie das aussieht, haben die Russen heute gezeigt. Die Russen haben laut amerikanischer Darstellung 1 Stunde vor Beginn der Luftschläge einen Geheimdienstoffizier in Bagdad in die amerikanische Botschaft geschickt und haben verkünden lassen, dass man jetzt beginne, dass man den Amerikanern empfehle, doch den Luftraum Syriens zu meiden.
Schauen wir auf Präsident Obama. Kommt er jetzt nicht innenpolitisch unter Druck, weil er Putin eben nicht härter begegnet, als sich das viele wünschen?
Das kommt er sicher. Das wird er sicher auch für die Reaktion am heutigen Tag kommen, denn die war erstaunlich vorsichtig, würde ich mal sagen. Man ist hier offensichtlich sehr bemüht, die richtigen Worte zu wählen und nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Das zeugt auch davon, denke ich, wie besorgt man hier über die Situation im Moment ist. Aber natürlich, innenpolitisch gibt es viel Opposition gegenüber Obamas Position. Die Republikaner im Vorwahlkampf überbieten sich in den Forderungen, wie viel Militär man nach Syrien schicken sollte und so weiter. Selbst Hillary Clinton, die für die Demokraten ja Präsidentin werden will, fordert Waffenlieferungen an syrische Rebellen. Obamas Sprecher hat heute noch mal gesagt, eine militärische Lösung, also mit Soldaten im Land, würde es für ihn nicht geben. Das haben wir im Irak gesehen. Und das hätten im Übrigen auch die Russen in Afghanistan damals gesehen, dass das zu nichts führe.
Inhaug, vielen Dank für diese Informationen nach Washington. Die jährliche Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, das ist natürlich die Bühne für Staats- und Regierungschefs, wenn sie weltweite Aufmerksamkeit für ihre Erklärungen sicherstellen wollen. Präsident Obama und eben der russische Präsident Putin haben das dieser Tage aus Anlass der Syrien-Krise ja wieder gezeigt. Und die gleiche Bühne nutzte heute auch Palästinenser Präsident Abbas für eine zentrale Botschaft, da ihm weltweite Beachtung ja sonst eher selten, wenn denn überhaupt, zuteil wird. Der vor über 20 Jahren vereinbarte Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern sei für ihn in der bisherigen Form beendet, sagte er. Und auch das keine gute Botschaft für den Nahen Osten. Markus Schmidt.
Sie wehte heute zum ersten Mal auf dem Gelände der Vereinten Nationen die Flagge Palästinas. Und drinnen ließ Palästinas Präsident Abbas, so wie vorher angekündigt, eine politische Bombe platzen. Israel verletze fortwährend die Osloer Friedensverträge, deshalb kündige er diese Verträge auf. Wir erklären hiermit, dass wir uns an dieses Abkommen nicht mehr gebunden fühlen. In den Oslo-Abkommen hatte PLO-Chef Arafat vor 20 Jahren den israelischen Staat anerkannt und im Gegenzug autonome Rechte im Gaza- und Westjordanland erhalten. In direkten Verhandlungen mit Israel, so war es vereinbart, sollten die Bedingungen für einen eigenen Staat Palästina ausgehandelt werden. Davon ist man weit entfernt. Weitere Gespräche mit der israelischen Regierung seien, so Abbas, sinnlos, solange Israel weiterhin Siedlungen auf palästinensischem Boden baue und nicht, wie vereinbart, Gefangene austausche. Gewalt ist kein Ausweg. Entweder kann die Autonomiebehörde Palästina in die Unabhängigkeit führen oder Israel, die Besatzungsmacht, muss die volle Verantwortung übernehmen. Mahmoud Abbas kündigte Neuwahlen zu einer Einheitsregierung der PLO an. Er gilt als amtsmüde. Es ist unklar, ob er noch einmal zu Wahlen antritt. Dass draußen nun erstmals die Flagge Palästinas bei den Vereinten Nationen gehisst wurde, wertete Abbas als einen historischen Moment. Er forderte, dass sein Land nun endlich als vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen anerkannt werde.
Und auf den Straßen der Palästinensergebiete geht derweil der traurige Alltag weiter. In vielen Orten im Westjordanland, wie etwa hier in Hebron, kommt es seit Tagen immer wieder zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Und nur vordergründig ist der Grund dafür der Streit um den Juden wie Moslems heiligen Tempelberg in Jerusalem. Vor allem machen zunehmende Armut und auch Perspektivlosigkeit den Menschen zu schaffen, und sie machen diese Region zu einem Pulverfass. Markus Rusch.
Mahdi Haddad hat studiert, doch einen richtigen Job findet er nicht. Für wenig Geld muss der 27-Jährige auf dem Markt in Ramallah arbeiten. Er ist zornig, wie so viele hier. Wir haben dieses ganze Reden satt. Seit vielen Jahren wird nur gequatscht. Und was haben wir erreicht? Nichts. Jetzt wollen wir Ergebnisse, Fakten. Die Die Stimmung in den Palästinensergebieten ist explosiv. Hohe Lebensmittelpreise, hohe Arbeitslosigkeit, im Friedensprozess keinerlei Bewegung. Die Kritik an der eigenen Führung nimmt zu. Frustriert fordern 2/3 den Umfragen nach den Rücktritt des Präsidenten. Solange die Autonomiebehörde existiert, sind wir am Ende. Die tun nichts für uns. Präsident Abbas steht von allen Seiten unter Druck. Die Menschen sind wütend, weil sie sehen, dass seine Autonomiebehörde machtlos gegenüber Israel und vor allem machtlos gegen die wachsende Zahl der Siedler im Westjordanland ist. Angriffe kommen auch vom politischen Rivalen, den islamistischen Extremisten aus dem Gazastreifen. Einer der höchsten Führer der Hamas fordert heute im ARD-Interview eine härtere Gangart gegen Israel und greift Abbas persönlich an. Abbas ist ein Verlierer. Seine Regierung hat versagt. Er muss abdanken. Die Palästinenser brauchen einen Neustart. Abbas wird immer mehr in die Enge getrieben. Mit der UN-Rede spielt der 80-Jährige seinen letzten Trumpf aus und hofft, dass ihm danach die eigenen Leute wieder die Stange halten. Mahdi zeigt uns inzwischen ein Stück palästinensische Realität. Er nimmt uns mit zu sich nach Hause ins Chelazun, Flüchtlingslager in die Nähe von Ramallah. Hier leben fast 20.000 Menschen. Die meisten von ihnen sind ohne Perspektive. Versprochen hat man ihnen immer sehr viel, gehalten wurde wenig. Die Gelder versickern irgendwo anders. Bei uns landet nichts. Seit über 20 Jahren, seit den sogenannten Oslo-Verträgen, gibt es die Autonomiebehörde. Seitdem, sagt uns Mahdi, geht es wirtschaftlich und politisch bergab. An eine Zwei-Staaten-Lösung glaubt hier schon lange keiner mehr. Die Regierung sollte endlich vernünftig handeln und alle Abkommen mit den Israelis kündigen. Vor allem das für uns so schlechte Oslo-Abkommen. Nur das könnte uns zufriedenstellen. Die Rede von Mahmoud Abbas interessiert Mahdi heute nicht. Er glaubt niemanden mehr etwas. Zu oft sind sie hier getäuscht und enttäuscht worden.
Und wir kommen zu Deutschland. Erleichterung bei vielen Eltern. Neue Kita-Streiks bleiben ihnen erstmal erspart. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Der Kita-Tarifstreit ist nach monatelangen Auseinandersetzungen beigelegt. Neue Streiks sind damit wohl abgewendet. Gewerkschaften und kommunale Arbeitgeber einigten sich in Hannover auf Gehaltssteigerungen für die etwa 240.000 Beschäftigten. Je nach Berufsgruppe liegen die Erhöhungen zwischen bis zu 9% bei Kita-Leitern und 2% bei Sozialarbeitern. Der neue Tarifvertrag soll für 5 Jahre gelten. Die Gewerkschaftsbasis muss dem Kompromiss allerdings noch zustimmen. Eltern können keine weitere Beitragsentlastung für die gesetzlichen Renten- und Krankenversicherungen verlangen. Das Bundessozialgericht in Kassel hat die gegenwärtigen Regelungen heute als verfassungsgemäß bewertet. Geklagt hatte ein Elternpaar aus Freiburg mit der Forderung, dass Familien weniger Beiträge in die Versicherung einzahlen sollten als Kinderlose, waren die Eltern schon in den Vorinstanzen gescheitert. Die Kläger kündigten nach der Entscheidung Verfassungsbeschwerde an. Der Herbstaufschwung hat die Zahl der Erwerbslosen im September auf den niedrigsten Stand seit fast 25 Jahren sinken lassen. Wegen der Betreuung und Vermittlung von Zehntausenden Flüchtlingen erwarten Arbeitsmarktexperten für 2016 allerdings schwierige Aufgaben. Die Bundesagentur für Arbeit will deshalb Personal aufstocken. Bildungsministerin Wanker kündigte heute zusätzliche Hilfe für junge Migranten auf dem Ausbildungsmarkt an. Nach den aktuellen Arbeitsmarktzahlen waren im September 2.708.000 Menschen erwerbslos gemeldet, 88.000 weniger als im August und 100.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 6,2%.
Wenn man an Wolfsburg denkt, dann hat man natürlich nicht etwa das gleichnamige Schloss vor Augen, nachdem die Stadt ja benannt ist. Man sieht vielmehr die 4 markanten Schornsteine, die hier natürlich alles überragen. Ohne Volkswagen würde es Wolfsburg so nicht geben. Und so gilt der Ort vielen denn auch als ziemlich farblose Retortenstadt. Dabei ist Wolfsburg eine reiche Stadt und sie zählt in Umfragen stets zu den dynamischsten Großstädten dieser Republik und das natürlich auch dank VW. Nun aber könnte sich genau das ändern. Denn heute traf sich in Wolfsburg der Aufsichtsrat des Konzerns, um über Konsequenzen aus dem Abgasskandal zu beraten. Die Ergebnisse dieser Krisensitzung, sie blieben geheim, aber über Wolfsburg hat dieser Skandal sicher einen dunklen Schatten gelegt. Sebastian Dilliger.
Wer wissen will, was derzeit los ist in Wolfsburg, der geht am besten zu Antonio Viapiano. Der Friseur ist gebürtiger Italiener, lebt seit 40 Jahren in Wolfsburg und schneidet den VW-Mitarbeitern die Haare. Hier in seinem Salon direkt am Werkstor.
Ja, natürlich ist die Stimmung, es ist im Keller. Also die Leute sind sie ängstlich. Also die haben Angst und Arbeitsplätze und es kann auch diese, am meisten diese Zeitarbeiter, ne, sind sie ja richtig, ne? So wie man auf Feuer läuft, ne? Und das ist auch nicht so gut, die Situation.
Tatsächlich wirkt Wolfsburg derzeit wie gelähmt. Viele wollen sich nicht äußern, machen sich Sorgen, sind genervt.
Nee, komm. Meine Kinder arbeiten bei VW. Und da weiß ich nicht, ob die Stellen noch so sicher sind, wie sie mal waren.
Für die Stadt finde ich es schade. Auch für die ganze Region.
Denn Wolfsburg ist eine Stadt, die ohne Volkswagen gar nicht denkbar wäre. 60.000 Menschen arbeiten direkt im Stammwerk. Mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze, etwa in Zulieferbetrieben, hängen von VW ab. Volkswagen Immobilien besitzt knapp 10.000 Wohnungen. Mit der Autostadt hat VW einen eigenen Freizeitpark geschaffen, der Stadt ein Planetarium geschenkt, den Fußballclub groß gemacht und ein modernes Stadion gebaut. VW hat sogar Einfluss auf die Wolfsburger Esskultur, produziert jährlich Millionen Currywürste. Robert Papenbrock verkauft sie auf dem Wochenmarkt, bekommt sie direkt von Volkswagen. Bei ihm und seinen Kunden ist die Abgasaffäre das Thema.
Ich war schon ein bisschen geschockt, habe auch gleich nachgelesen, ein bisschen was drüber, die Zahlen mir mal angeguckt, um was es da geht. Und da war ich dann doch schon ein bisschen erstaunt.
Dem Volkswagen hat die Stadt sogar ein Denkmal gesetzt. Für den früheren Oberbürgermeister Schnellecke logisch, hängt die Stadt doch am Tropf des Autokonzerns.
Diese Stadt ist ja nur für Volkswagen 1938 mal gegründet worden, nur für das Automobilwerk. Und bei allem Bemühen, auch die Eigenständigkeit der Stadt zu entwickeln, aber beides ist voneinander nicht trennbar.
Das bedeutet aber auch finanzielle Risiken, denn die wichtigste Einnahme der Stadt Wolfsburg ist die Gewerbesteuer und VW der mit Abstand größte Zahler. Wegen der drohenden Einbußen hat die Stadt jetzt sogar eine Haushaltssperre verhängt.
Ich habe erlebt, wie es auch Jahre gab ohne Gewinnsteuern von Volkswagen. Das waren Durststrecken, die auch die Stadt durchstehen musste. Das hat Auswirkungen auf Investitionen, das hat Auswirkungen auf Zukunftsplanungen. Aber damit kann diese Stadt mehr oder weniger umgehen, weil wir Höhen und Tiefen hier in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben.
Noch sind die Folgen der Abgasaffäre für die Stadt nicht absehbar. Doch auch Antonio Viapiano ist zuversichtlich.
Ja, das muss man dann halt noch durchstehen. Ne? Was war da andere Krise überstanden? Ist ein Riese, ist ein stolzer Volk Wolfsburg. Also, oder wenn sie auch noch das überstehen.
Wolfsburg und Volkswagen, das ist eben eine Schicksalsgemeinschaft. In guten wie in schlechten Zeiten.
Das Krisenmanagement bei VW kommentiert jetzt Volker Umstedt vom Norddeutschen Rundfunk.
Heute ist für Volkswagen ein Tag, an dem Symbole und symbolträchtige Entscheidungen ganz wichtig sind. Krisensitzung der Spitze des Aufsichtsrates. Und das ausgerechnet am Todestag von Rudolf Diesel. Vor 102 Jahren starb der Erfinder der Motortechnologie, die im Mittelpunkt des VW-Skandals steht. Der Ingenieur Diesel wurde zeitlebens für seine Idee angefeindet. Er starb von Kritik und Klagen zermürbt. Auch wenn die Terminlage Zufall ist, auch für den Wolfsburger Autobauer geht es um viel. In nur 12 Tagen wurde diese Weltfirma vom Sieger zum Verlierer. Bei Volkswagen rollen jetzt nach Krisensitzungen Köpfe. Vorstände, Manager und Entwickler verlieren ihre Jobs. Das verlangt die Öffentlichkeit, das dient der Schadensbegrenzung und stimmt im besten Fall die amerikanischen Behörden milder, wenn es um das Strafmaß geht. Der Aufsichtsrat weiß, dass die Aufräumarbeiten viel weitergehen müssen. Am Ende muss nämlich der Kunde wieder überzeugt sein, dass es VW tatsächlich um saubere Luft und nicht um schmutzige Tricks geht. Beschämend ist, dass auch die Lobbyisten von VW in Brüssel seit Jahren Front gegen die Einführung eines neuen Abgastests machen. Bei dem sollen die Schadstoffwerte nicht auf dem Prüfstand, sondern im echten Fahrbetrieb auf der Straße ermittelt werden. Ein deutliches Signal von Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit aus Aufsichtsratssitzungen wäre für mich, wenn endlich alle Autohersteller ihre Blockadehaltung aufgeben würden und künftig die Schadstoffwerte bei Tests von Messgeräten aus dem Kofferraum kommen.
Holger Umstedt kommentierte, und der VW-Skandal beschäftigt auch die Anleger weiter. Dazu nochmal Nachrichten mit Judith Rackers.
Am 8. Handelstag nach Bekanntwerden des Manipulationsskandals bei Volkswagen hat sich die VW-Aktie weiter erholt. Das Ausmaß des Skandals wird indes immer konkreter. Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
VW hat überall auf der Welt manipulierte Dieselfahrzeuge ausgeliefert, wird immer offensichtlicher. Jeweils ca. 1 Million britische und französische Käufer sind betroffen. In Spanien und Belgien fordert der Staat zusätzlich Abwrackprämien zurück, mit denen der Autokauf gefördert wurde. Aus Österreich, Schweden, Brasilien, Mexiko gibt es erste Geschädigtenzahlen. In den USA sind 500.000 Käufer betroffen. Dort klagt der erste Landkreis gegen VW wegen Luftverpestung. VW-Mitarbeiter in Deutschland fürchten um ihre Jobs. Zeitarbeitsverträge werden nicht mehr verlängert, Einstellungen gestoppt, die Produktion zurückgefahren. Wolfsburg, Braunschweig und Ingolstadt, wo VW-Standorte liegen, haben Haushaltssperren verhängt. Braunschweig streicht die Verwaltungskosten um 10%, Ingolstadt die Haushaltsausgaben um 15%, weil Gewerbeeinnahmen wegbleiben werden, wenn VW bald weniger verdient. VW-Chef Müller feilt derweil an einer neuen Konzernstruktur mit weniger Macht, zentriert in Wolfsburg. Unter Anlegern keimte heute die vage Hoffnung auf einen Neuanfang. Die VW-Aktie gewann fast 3%.
Die Börsendaten. Der DAX schloss mit 9.660 Punkten 2,2% im Plus. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 1,5% bei 16.284 Punkten aus dem Handel. Der Axel Springer Konzern muss an den Wetterexperten Kachelmann 635.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Geld stehe dem früheren ARD-Moderator zu, weil seine Persönlichkeitsrechte in Verlagstiteln wiederholt verletzt worden seien, so das Kölner Landgericht in der Urteilsbegründung. 2010 und 2011 hatten Bild und Bild.de intensiv über einen Vergewaltigungsprozess gegen Kachelmann berichtet und dabei auch private SMS und E-Mails des Angeklagten veröffentlicht. Der Prozess endete mit einem Freispruch. Der Springer-Konzern und Kachelmanns Anwalt kündigten Berufung gegen das heutige Urteil an. Der VfL Wolfsburg hat seine erste Niederlage in der Gruppenphase der Fußball-Champions League kassiert. Die Wolfsburger verloren 1:2 bei Manchester United. Borussia Mönchengladbach unterlag gegen Manchester City 1:2.
Riesenchoreografie und Gänsehautstimmung. Endlich Champions-League-Hymne im ausverkauften Borussia-Park. Gladbach daheim nach 37 Jahren Abstinenz auf der ganz großen europäischen Bühne. Komplett in Schwarz und mit Glück in der 18. Minute. Elfmeter geschenkt an Raphael, der aber diese große Möglichkeit zum 1:0 schwach geschossen liegen lässt. 0:0 zur Halbzeit gegen die teuerste Mannschaft der Welt. Für Man City schmeichelhaft, für Gladbach nicht genug. Durchgang 2, 54. Minute, Korb auf Stindl, 1:0 für Gladbach. Der Borussia-Park bebt, die Führung verdient. Kurz darauf Manchester City zwingender. Korb rettet zunächst hinter der Linie, aber Otamendi vollstreckt zum Ausgleich. 1:1, 65. Minute. Kurz vor Schluss foul Johnson Agüero, Elfmeter für City. Kun Agüero trifft zum 2:1-Sieg für die Engländer gegen unglückliche Gladbacher Fohlen.
In den 50er Jahren, da war die junge Bundesrepublik beschäftigt mit Wiederaufbau, Wirtschaftswunder und mit dem Verdrängen der Verbrechen der braunen Vergangenheit. Nicht so aber dieser Mann, Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt aus Frankfurt, erhielt dem Land den Spiegel vor und stellte sich als hartnäckiger Nazijäger auch gegen die deutsche Justiz. Die tauchte nämlich damals ziemlich gerne ab, wenn es um die Aufarbeitung der NS-Verbrechen ging. Bauer wurde als Nestbeschmutzer diffamiert und erfuhr erst spät dann doch Genugtuung. Der Staat gegen Fritz Bauer, so heißt denn auch die deutsche Heldengeschichte, die jetzt in einem Kinofilm packend und wirklich eindrucksvoll erzählt wird. Anke Hahn.
Er raucht und raucht, Zigarette, Zigarren, im Leben und im Film. Verschwindet fast im blauen Dunst, fast so, als brauche er zwischen sich und dieser Welt einen Abstand. Fritz Bauer, hessischer Generalstaatsanwalt, aus der Emigration heimgekehrter Jude, lebt im Frankfurt der 50er Jahre in einer Umgebung, die seinen Kampf um die juristische Aufarbeitung der Nazizeit nach Kräften behindert.
Während ich weg war, ist aus meinem verschlossenen Büro schon wieder eine Akte verschwunden. Diesmal die des Einsatzgruppenkommandanten Schneider, der heute gemütlich bei Mercedes-Benz in Stuttgart arbeitet. Meine eigene Behörde ist Feindesland.
Der Film erzählt von diesen Spannungen, von einem Justizapparat, der von Altnazis durchsetzt ist, und einem Mann, der dennoch Gerechtigkeit will. An den eigenen Leuten vorbei nimmt Fritz Bauer Kontakt zum Mossad auf, gibt den entscheidenden Tipp für die Ergreifung Adolf Eichmanns durch den israelischen Geheimdienst. Er tut es im Wissen, dass die eigenen Leute nicht helfen würden.
Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht.
Aber Landesverrat kann nicht die Lösung sein.
Wenn wir etwas für unser Land tun wollen, dann müssen wir es in diesem Fall verraten.
Das Recht gebrochen, der Gerechtigkeit aber zum Sieg verholfen. Bei der Filmpremiere in Berlin erweist sogar der Justizminister dem Landesverräter die Ehre.
Dem ist viele Jahre die Anerkennung verwehrt worden. Er hat sich damals gegen den Mainstream in seiner Gesellschaft, auch in der Justiz, durchgesetzt. Und dass das erst jetzt geehrt wird und gewürdigt wird, ist eigentlich schade. Aber es ist dafür umso notwendiger, auch dabei zu sein.
Für Fritz Bauer aber war das Heldendasein ein gnadenloser Kampf. Er wurde hintergangen, angefeindet, bedroht. Er hat sein Privatleben geopfert, seine Gesundheit ruiniert. Burkhard Klausner spielt diesen Mann voller Hochachtung.
Ein Kämpfer, ein rauchender Cowboy, einer gegen alle, der am Ende siegt.
Geholfen hat ihm sein Idealismus, sein Glaube an die Gerechtigkeit. Der Film, eine ARD-Koproduktion, kommt diesem Fritz Bauer sehr nah.
Ich möchte Sie fragen, worauf kann man als Deutscher heute noch stolz sein?
Wir Deutschen können nicht stolz sein auf Goethe und Schiller.
Stolz kann man doch immer nur sein auf das Gute, das man selber tut.
Fritz Bauer hat viel Gutes getan, doch gewürdigt wird das erst heute.
Der Start gegen Fritz Bauer, ab morgen dann in den Kinos. Bücher, Bücher und nochmal Bücher, wohl Tausende hat er in seinem Leben dann auch gelesen, später sogar welche selbst geschrieben, etliche sogar. Die Literatur war ohne Frage sein Leben, aber er war dabei alles andere als ein verkopfter Bücherwurm. Helmut Karasek, er wollte vor allem eines, seine Leser und Zuschauer auf gar keinen Fall langweilen, ganz nach dem Gebot des Regisseurs Billy Wilder, dessen Biografie Karasek hier geschrieben hat. Als Literaturkritiker, als Schriftsteller und auch als Fernsehentertainer fühlte sich Karasek in der Hochkultur ebenso zu Hause wie in der leichteren Unterhaltung. Und wichtig war ihm wirklich immer, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Jetzt ist Karasek 81-jährig gestorben. Mareike Aden.
Es ist ein möblierter Roman. Die Personen müssen sich zwischen die Möbel drängen.
So rezensierte der Kultkritiker noch vor wenigen Wochen selbstironisch den IKEA-Katalog. Ein Werbegag, aber auch typisch Helmut Karasek. Mal scharfsinnig, mal provokant, so hat ihn die Fernsehsendung Das literarische Quartett berühmt gemacht. Er legte sich gern an mit den anderen Größen des Literaturbetriebs und nahm sich auch sonst so manche Freiheit.
Ich wollte auch ein Leben haben, wo man Verlaub in Maßen über sämtliche Stränge schlagen kann.
Karasek war Journalist und Kultur-Tausendsasser, unter anderem bei Zeit und Spiegel. Er schrieb Romane und Sachbücher und gefiel sich in der Rolle des Entertainers.
Unforgettable in every way.
Seine große Leidenschaft, Witze. Sogar eine Sammlung gab er heraus.
Nach der Hochzeitsnacht sagt die Frau, ich muss dir etwas gestehen, ich bin farbenblind. Darauf sagt der Mann, ich muss dir auch etwas gestehen, ich bin nicht aus Jena, sondern aus Ghana.
Witze dürfen, ja müssen politisch inkorrekt sein, sagte Karasek. Gern zitierte er Mark Twain, der gesagt hat, im Himmel wird nicht gelacht. Jetzt, nach dem Tod von Helmut Karasek, ist das unvorstellbar.
Helmut Karasek. Der Herbst, das ist ja eigentlich eine ziemlich wunderbare Zeit für Leseabende. Allerdings erinnert uns das Wetter ja derzeit so eher an den späten Sommer. Sven, bleibst denn in den nächsten Tagen bei diesem wirklich freundlichen Wetter?
Ja, Thomas Roth, es bleibt bei dem freundlichen Wetter. Das große Hoch ist da und will noch ein bisschen bei uns bleiben. Insofern gibt es viel Sonnenschein, aber man kann ja auch draußen auf einer Bank sitzen und wunderbar lesen. All diese Möglichkeiten hat man. Hier ist es nochmal meteorologisch schön sichtbar. Großes Hoch über Mitteleuropa. Und jetzt gehen wir mal ran an Deutschland und gucken uns das Ganze nochmal an. Das Hoch liegt derzeit hier im Norden. Dieses hier sind die berühmten Isobaren, die liniengleichen Luftdrucks. Und hier der Wert in Hektopascal. Sie sehen, nach Süden nimmt das ein bisschen ab. Sie sehen noch etwas. Hier sind die Isobaren weiter voneinander entfernt. Der Luftdruckrückgang ist nach Süden hier geringer als hier, wo die Linien dichter gedrängt sind. Und wenn der Luftdruckunterschied sehr groß ist, dann will die Atmosphäre das mit Wind ausgleichen. Und wir haben mal aktuelle Windgeschwindigkeiten im Saarland derzeit. In Bietzen 43 Kilometer pro Stunde, die Spitzenbö in Lindau sogar 50 am Bodensee. Aber gucken Sie mal nach Stade. Überhaupt kein Wind, Windstille. Hochdruckgebietsnah am Kern. Und das bedeutet, hier im Norden können sich in der Nacht verbreitet Nebelfelder bilden. Da bewegt sich die Luft nicht. Im Süden ist es klar, örtlich ein paar lockere Wolken. Und die Temperaturen liegen dann teilweise, wenn der Wind eben eingeschlafen ist, im Nordosten auch mal unter 0 Grad. Direkt am Wasser teilweise 11 Grad, für die meisten 3 bis 7. Der morgige Vormittag, viel Sonnenschein. Die Nebelfelder sind im Norden teils zäh, lösen sich örtlich erst am Nachmittag auf. Dann bleibt noch ein bisschen tief hängendes Gewölk hier übrig. Ansonsten scheint die Sonne und treibt die Temperaturen auf 14 bis 19, im Südwesten auch örtlich mal 20 Grad. Hier kommt der Wind weiterhin wie in den letzten Tagen aus Nordost, nimmt ein bisschen ab. Ganz im Norden Richtung Ostsee frischer Westwind. Zum Schluss der Blick auf die Folgetage. Wie sieht's aus? Weiterhin schön und freundlich. Freitag die ersten lockeren Wolken im Süden. Die werden dann am Samstag zahlreicher, aber die Temperaturen gehen noch nicht zurück. Wenn die Sonne scheint, gibt's nämlich dann 21 oder 22 Grad. Und eben morgen am Freitag wird's erstmal wie heute.
Vielen Dank dafür, lieber Sven. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Im Anschluss spricht Anne Will mit ihren Gästen über Merkels Flüchtlingspolitik. Große Geste, kleiner Plan, Frage. Und gegen 0.20 Uhr meldet sich dann Thorsten Schröder mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da, ganz klar. Kommen Sie gut durch die Nacht.